Ja, das ist meine Frage. Darf es Gott so etwas zumuten? Und wie reagieren wir, wenn Gott uns etwas zumutet, was wir eben lieber nicht hätten? Wenn wir denken, ja, mit dem kann ich ja gar nicht wirklich glücklich werden. Was mich veranlasst hat, über das Thema nachzudenken, war das Buch von E. Chau. Vertrautheit wagen heisst das Buch. Er ist Pastor in der Emanuel-Gemeinde in Bristol in England. Und seit er Teenager ist, fühlt er sich nicht zu Frauen angezogen, sondern zu Männern. Und er schreibt in seinem Buch Vertrautheit wagen, was ich für eine Phase im Teenageralter hielt, ging nie weg. Ich fühle mich trotz größter Anstrengungen und Gebet nach wie vor von Männern angezogen. Wie reagiere ich, wenn Gott wollt, dass ich Single bleibe? Wir Christen reagieren oft so ein bisschen gern mit, ja, der hat wahrscheinlich seine Kindheit oder seine Vaterbeziehung nicht richtig aufgeschafft. Der ist belastet, den muss man freibetten. Wir wissen sofort, was falsch läuft. Und ich weiss, dass so Leute Veränderung können erleben. Wir haben ja letztens den Rolf Riedmann unter uns gehabt. Und er hat heute Frau und Kind. Und es gibt wirklich Veränderung durch Gebet. Nur in unserer Gesellschaft sollten wir ja nicht einmal mehr das sagen. Heute heisst es, das ist sein Leben, seine Entscheidung. Spielt doch keine Rolle. Aber es gibt, wie beim Pastor Ed eben, nicht immer Veränderung. Oder wie es beim Simon eben keine Heilung gegeben hat. Er sieht, dass er trotz grösster Anstrengung und Gebet nicht frei geworden ist, sagt der Pastor Ed. Obwohl er gewünscht hat, dass die Gefühle ihm drin anders werden. Und manchmal haben wir wirklich, ich weiß von vielen, die haben alles ausprobiert. Und sie leiden sogar darunter, dass sie anders fühlen. Und darum kann es nicht sein, dass wir immer gerade sofort eine Antwort haben. Dass dich der halt ein bisschen zu wenig anstrengt. Aber der Pastor Ed weiss so, dass Gott ausgelebte Homosexualität, dass er das nie gut heisst. Und darum lebt er alleine und sexuell enthaltsam, obwohl er gerne einen Partner hätte. Und er ringt darum in seinem Buch mit der Frage, wie reagiere ich, wenn Gott etwas von mir wollt, von dem ich überzeugt bin, dass es mich letztlich doch unglücklich macht. Und ich möchte euch das Buch auch noch empfehlen. Ihr seht hier vorne, ich habe noch einen Preis ausgehandelt mit der Buchhandlung. Also, ich habe hier eine Liste aufgelegt und schreibt einfach euren Namen drauf. Ich denke, es wird bei dieser Serie euch helfen, wenn ihr das Buch mitleset und vielleicht auch noch im Hauskreis vertieft. Je nachdem, es würde mich freuen. Aber die Frage würde in der nächsten Predigt, wie wir daran nachgehen, weil viele Christen aus ganz unterschiedlichen Gründen mit so Fragen ringen. Und es ist mein Wunsch, dass wir einander aber nicht sofort Antwort geben oder einander sagen, hey, der macht halt das nicht gut, sondern dass wir einander tragen. Es könnte ja sein, dass jemand dann mithört, der unter genau dem Problem leidet, wo wir vielleicht nicht darüber reden. Und wisst ihr was? All die Nöte von Menschen, die hat es schon auch in der ersten Gemeinde, zum Beispiel in der Korinther Gemeinde, gegeben. Und es ist jetzt ein bisschen happig, was hier steht, aber ich möchte das mal lesen. Hier aus 1. Korinther 6, Vers 9 und 10. Habt ihr vergessen, dass für Menschen, die Unrecht tun, in Gottes neuer Welt kein Platz sein wird? Täuscht euch nicht, wer verbotene sexuelle Beziehungen eingeht, andere Götter anbetet, die Ehe bricht, wer sich von seinen Begierden treiben lässt und homosexuell verkehrt, wird nicht in Gottes neue Welt kommen. Auch kein Dieb, kein Ausbeuter, kein Trinker, kein Gotteslästerer oder Räuber. Wir haben eine Liste von Nöten. Und im Griechischen geht es hier nicht um gelegentliche Vergehen. Oder darum, dass man ab und zu mal in die Sünde fällt. Sondern hier sind Menschen gemeint, die in ihrem Herz drin einfach aufgehört haben zu ringen. Und einfach in der Sünde leben. Es geht also nicht um die, die ab und zu mal umfallen. Solange du nicht aufgibst, gehörst du nicht zu dieser Liste. Und das möchte ich einfach sagen, um dir Hoffnung zu machen, auch wenn du noch Krise hast in gewissen Sachen. Und noch etwas, was ich möchte sagen hier, Homosexualität wird hier nicht schlimmer hergestellt als andere Sünden. Es ist zum Beispiel genauso schlimm, wenn wir Menschen verleumden, wenn wir bewusst den Ruf von anderen schlecht machen. Sie werden hier in der gleichen Liste erwähnt. Es geht also nicht um besser oder schlechter. Und es soll auch bei uns so sein. Wenn du Homosexualität als besonders schlimm angeguckt hast, dann lass dich hier korrigieren. Denn es geht dann weiter. In Vers 11 sagt der Paulus zu der Gemeinde: Solche sind einige von euch gewesen. Auch ihr habt zu denen gehört. Also in dieser Gemeinde hat es auch solche Leute gehabt, die solche Vergangenheitsgeschichten hatten. Er hat anscheinend ihre Vergangenheit gekannt. Und das hat auch damit zu tun, dass man früher viel weniger Privatsphäre hatte. Dass sie nur reiche Leute können, für sich allein in einem Haus leben. Alle anderen waren ganz eng zusammen. Wir haben einander gekannt. Wir haben gewusst, was die Leute treiben. Da ist zum Beispiel hier, wird erwähnt, professionelle Diebe gegeben. Die haben dann auf dem Weg von Korinth nach Athen hinter Felsen gelauert, so wie beim barmherzigen Samariter, wie es erzählt wird. Die haben Leute überfallen oder davon gelebt. Aber dann haben einige von denen zu Jesus gefunden. Und was ist passiert? Sie sind in dieser Gemeinde herzlich aufgenommen worden und willkommen geheissen worden. Was denkt ihr, sind die nie mehr versucht gewesen nachher, auf Kosten von anderen sich zu bereichern? Stellt euch vor, so ein Profidieb kommt in die Gemeinde und zum Glauben und plötzlich kommt er in finanzielle Schwierigkeiten rein. Vielleicht denkt man da, ach komm, nur noch einmal der alte Trick anwenden. Zum Beispiel, wenn es Kollektenkörbchen durchgeht, warum nicht etwas daraus nehmen? Meint ihr, das waren nie mehr versucht, die Diebe? Das Schöne ist, sie sind herzlich willkommen und auch aufgenommen worden in dieser Gemeinde. Heute bereichert man sich ja nicht mehr ganz anders auf Kosten von anderen. Das macht man meistens nicht mehr mit einer Keule. Da gibt es viel bessere versteckte Wege. Aber wenn du so gelebt hast, wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast, dann bist du genauso willkommen in dieser Gemeinde, wie die Diebe damals in Korinth. Oder wie ist es, wenn du Mühe hast mit Alkohol? Ist einfach alles gut, wenn sie zum Glauben kommen? Manchmal schon, ich habe das auch schon erleben dürfen. Aber die meisten, die machen lange und ganz grosse Kämpfe durch. Sie bleiben angefochten. Und gerade wenn das Leben schwierig wird, ist der Griff zur Flasche so leicht und so nach. Sind die Leute in Korinth in dieser Gemeinde deswegen willkommen gewesen oder abgestoßen worden? Sie waren herzlich willkommen, aufgenommen worden. Ja, wenn du auch Kämpfe hast im Bereich der Sucht und du hast dein Leben Jesus anvertraut und du ringst in deinem Leben mit Jesus, dann bist du herzlich willkommen hier. Und so könnten wir die ganze Liste durchgehen, bis her zu denen, die eben gleichgeschlechtlich empfinden. Sie werden hier genauso aufgezählt. Im Übrigen war Homosexualität dann viel akzeptierter als heute. Da konnten die Pärchen zusammen heiraten und niemand hat sich gross umgedreht. Da war viel höhere Akzeptanz damals in dieser Gesellschaft. Und wie jetzt so jemand so lebt und er kommt zum Glauben, was denkt er, wird er deswegen immer noch versucht? Wenn er einsam ist, wenn vielleicht das Leben schwierig wird? Oder sind die einfach verändert gewesen? Und ich bin fast sicher, die haben weiter so empfunden. Und so wie es aussieht, waren auch solche Leute in dieser Gemeinde gewesen. Denn der Paulus erwähnt sie ja hier. Etliche waren so gewesen. Und sie waren genauso willkommen gewesen, wie alle anderen auch. Und gleich in was für einem Bereich du in deinem Leben noch irgendwo ringst, du sollst wissen, du bist hier herzlich willkommen. Wenn du Jesus angenommen hast, so wie alle anderen auch, wenn du mit Jesus lebst. Tatsache, dass du anders empfindest, hat nichts damit zu tun, ob du in Gottes Reich willkommen bist oder nicht. Denn wir lesen hier etwas ganz Wichtiges. Die Leute sind herzlich aufgenommen worden in dieser Gemeinde. Genau wie die in der Versuchung standen, Ehebruch zu begehen, zu klauen, zur Flasche zu greifen. Gleich was deine Anfechtung ist, du bist willkommen, weil Christus auch für dich gestorben ist. Und das möchte ich hier deutlich sagen. Aber jetzt sieht hier der Paulus noch etwas weiteres Wichtiges. Auch ihr gehörtet zu denen. Er redet also in Vergangenheitsform. Ihr seid einmal so gewesen, aber jetzt lebt ihr anders. Ganz gleich, von was wir versucht werden. Wir alle werden angefochten bis zum Schluss von unserem Leben. Aber der Paulus erwartet, dass Christen anders weitergehen. Er erwartet zum Beispiel von notorischen Ehebrechern, dass sie in der Ehe anfangen, treu sind. Und ich weiß aus der Seelsorge, dass es Pärchen gibt, die leider auch sehr unglücklich verheiratet sind. Dass wir einige Menschen denken, mit einem anderen Partner wäre ich doch sicher glücklicher geworden. Aber wenn ich zum Glauben komme und Gott sieht in seinem Wort, dass ich nicht aus meiner Ehe aussteigen soll, dann macht das zuerst noch einmal unglücklich. Wenn ich daran denke, ich bin jetzt ein Leben lang mit diesem Partner zusammen und Gott erwartet von mir Treue, geht es irgendwie noch? Ich möchte doch raus aus dieser Beziehung. Auf einen homoeretisch empfindenden Menschen erwartet Paulus, dass sie zölibatär und sexuell enthaltsam leben. Und ich weiß, dass es Christen gibt, die das hinterfragen, aber die Bibel sieht es so. Und es ist mir klar, dass das eine grosse Versuchung ist, es anders zu leben. Der Pastor Ed schreibt zum Beispiel, ich würde so gerne innerhalb der Gemeinde bleiben und das mit einem schönen Mann an meiner Seite. Was für eine attraktive Aussicht. Auf Seite 22. Aber was ist, wenn Gott möchte, dass ich Single bleibe? Wie reagiere ich, wenn ich den Eindruck habe, Gott fordert von mir etwas, wo ich das Gefühl habe, so würde ich doch nie happy. Und dazu gibt es ganz viele Beispiele. Es kann sein, dass du aus völlig anderen Gründen Single bist. Ich kann mir sogar vorstellen, vielleicht sind einige sogar Single und sie wissen gar nicht recht, warum. Und du hast das Gefühl, das Leben läuft bei dir irgendwie nur nach Plan B. Gar nicht so, wie du dir das wünschst. Was ist, wenn man das Gefühl hat, es müsste doch anders sein? Und dann kommen wir in grosse Versuchungen, in Anfechtungen rein. Und vielleicht bist du geschieden, alleinerziehend. Das ist extrem schwierig. Du hast das Gefühl, das kann es doch nicht sein, dass Gott das so gedacht hat. Mein Leben läuft nur nach Plan B. Und du kämpfst mit deiner Versuchung, um nachzugeben. Vielleicht bist du verheiratet und sehr unglücklich bei deinem Partner zusammen. Es ist fast nicht zum Aushalten. Und du hast das Gefühl, ich habe den falschen geheiratet. Ich lebe nach Plan B. Ich würde fast noch mehr zurückbunden als Singles. Wenn du so in einer Situation bist, dann kommen wir in grosse Schwierigkeiten rein. Und jetzt sagt Gott, ich möchte, dass du treu bleibst. Dass du mir und meinem Wort einfach vertraust. Oder denkst, das schaffe ich doch nie. Wenn ich mache, was Gott von mir erwartet, dann bleibe ich doch unglücklich. Oder du hast eine Krankheit wie der Simon, wo Gott nicht einfach wegnimmt. Oder vielleicht bist du auch der einzige Christ in deinem ganzen Umfeld. Und du fühlst dich wie ein Aussenseiter in dieser Beziehung. Oder die sechs jungen Männer, die aus meiner Heimat aus dem Leben gerissen worden sind. Sie sind doch so für Jesus unterwegs gewesen. Und wisst ihr, es gibt so viele Versuchungen, wo wir die Frage könnten stellen, lohnt es sich, dir so zu leben? Wie Jesus das von mir wollte. Lohnt sich, auf ihn voll und ganz zu vertrauen. Kann ich einstimmen in das Lied, das wir alle singen? Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Nur dir gehört mein Lob. Singen wir das Lied in unserem Leben. Und der Paulus geht dann weiter und sieht dann in Vers 11, aber jetzt sind eure Sünden abgewaschen. Ihr gehört nun ganz zu Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und durch den Geist unseres Gottes seid ihr freigesprochen. Er sieht hier den Lebensstil von früher ist Vergangenheit. Der Schmutz von eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Er redet hier von der Taufe. Euch ist vergeben, ihr seid neu geworden. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen. Und wenn wir uns im Glauben auf Jesus Christus taufen, ist unser Leben so stark mit Jesus verbunden, dass das, was für Jesus gilt und das, was für Jesus wahr ist, dass das auch für uns gilt und dass das auch für uns wahr ist. Wir haben in Jesus eine neue Identität bekommen und wir sind mit ihm auferstanden. Und das ist so wunderschön, dass wir immer mutig vorwärts gehen. Aber manchmal vergessen wir auch ein bisschen, dass es eben auch heisst, wir sind mit Jesus gekreuzigt. Und dass er eben auch sieht, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das sind Worte, die unserer Zeit überhaupt nicht mehr gefallen. Das kann man doch heute so nicht mehr sagen. Was aber heisst denn mit Jesus gekreuzigt sein? Es heisst, etwas in uns muss sterben. Und etwas vom Ersten, das muss sterben, das sind gewisse Denkmuster von dieser Welt. Und der Paulus schreibt das so schön in Römer 1 bis Kapitel 11. Er schreibt uns hier, was das Evangelium ist, was die freimachende Botschaft ist. Und nachher schreibt er, wie Gott treu zu seinem Volk steht. Aber nachher kommt Kapitel 12. Und dort ist es nach dem Vers 1, weil das Evangelium so viel Kraft hat und weil das Evangelium so gut ist, darum rufe ich euch auf, ihr, die ihr an Jesus glaubt, euer Leben als lebendiges Opfer, das heilig und Gott wohlgefällig ist, ihm hinzugeben. Und was ist dann das Allererste, was der Paulus sieht? Er sieht, er richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in neuer Weise zu denken. Und was passiert, wenn wir in neuer Weise anfangen denken? Damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Die Frage ist also, was macht Gott Freude? Was ist das Gute? Was ist das Vollkommene? Und wir sind so stark vom Denken von dieser Welt prägt, dass wir es oft gar nicht mehr merken und erkennen. Und der Pastor Ed beschreibt darum in seinem Buch einige wichtige Überzeugungen von unserer Gesellschaft. Und eine davon ist, deine sexuelle Orientierung bestimmt auch deine Identität. Wenn du dich zu einem Mann angezogen fühlst, dann bist du schwul. Und wenn jemand so denkt, dann ist jede Kritik an einem Menschen Kritik an der Person selber. Du kannst gar nicht mehr recht darüber reden. Weil das Denken dahinter ist, deine sexuelle Orientierung sieht, wer du bist. Und darum ist es für unsere Welt heute undenkbar, anders zu denken. Und nur ein Satz. Wenn es dich glücklich macht, dann kann es auch nicht falsch sein. Das ist ganz tief für uns drin. Und es ist für viele undenkbar, anders zu denken. Oder wahre Identität findet man nur im oder mit Sex. Es ist fast undenkbar, heute echte, tiefe Beziehungen zu leben, ohne dass irgendwo Sex dabei ist. Du musst nur den Fernseher anstellen und an einer Viertelstunde hast du die Botschaft. Oder das Zölibat, Single sein, das tut dir nicht gut. Es sitzt ganz, ganz tief für uns drin. Und eben noch Leiden muss um jeden Preis vermieden werden. Und wir könnten so weiterfahren. Und es hat in diesem Buch dreimal so verschiedene Listen und Überzeugungen, die unsere Welt denkt und die unser Denken beeinflusst. Und in unserer Welt ist es undenkbar geworden, dass etwas anderes auch könnte wahr sein. Aber was für die Welt undenkbar ist, das ist für uns Christen was? Es ist undenkbar. Römer 12, Vers 2 nochmal. Nehmt eine neue Gesinnung an, steht hier. Lernt in neuer Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, was Gottes Wille ist. Können wir Gottes Wille beurteilen, wenn wir nicht umdenken? Ich glaube, es ist gar nicht möglich. Wir können erst einschätzen, was Gott will, was gut und was vollkommen ist, wenn wir lernen, umzudenken. Das ist, was für die Welt undenkbar ist, das ist für uns Christen undenkbar. Lasst uns das noch kurz ein bisschen angucken. Sind die Überzeugungen von dieser Welt wirklich undenkbar? Oder könnte es sein, dass unsere sexuelle Orientierung und unsere Identität eben nicht definiert? Ich glaube, das würde vielen eine ganz grosse Freiheit bringen, wenn wir die beiden Sachen auseinander würden nehmen. Natürlich hat unsere sexuelle Orientierung einen grossen Einfluss auf unser Leben. Aber definiert sie wirklich, wer wir sind? Ich denke nicht. Und ich glaube, da dürfen wir umdenken. Wenn es dich glücklich macht, muss es richtig sein. Kann man da umdenken? Ich glaube, wer nach dem lebt, der wird mit der Zeit zutiefst unglücklich werden. Er wird genau das Gegenteil von dem finden, was er irgendwie sucht. Wahre Intimität findet man nur im oder mit Sex. Wisst ihr, da wären sehr, sehr viele von uns ganz arm dran. Das Zölibat, das tut dir nicht gut. Kann man das umdenken? Das wird dann noch eine eigene Predigt. Wir haben übrigens zwei sehr berühmte Single in der Bibel, die uns ganz stark beeinflusst haben. Wer ist das? Der Paulus. Paulus und Jesus, genau. Und das ist doch spannend, dass wir von zwei Singles so profitieren bis heute. Weil sie so viel Gutes uns mitgegeben haben. Und ich sage nicht, dass das Zölibat einfach ist. Aber ich sage auch nicht, dass die Ehe einfach ist, wenn wir schon dabei sind. Ich glaube, da kann man sehr wohl auch ein bisschen umdenken. Leiden muss um jeden Preis vermieden werden. Kann man das umdenken? Und weißt, wir können jetzt ganz viele Fragen stellen. Wie reagiere ich, wenn Gott mir etwas zumutet, von dem ich denke, ach, da würde ich doch tot unglücklich. Wie ich reagiere, hängt sehr stark davon ab, wie viel ich schon umdenkt habe. Doch wenn ich umdenke, da würde ich das Gute finden. Weil Gott ein guter Vater ist und weil Gott das Gute für mich wollte und für uns alle. Nur in Römer 12, Vers 2. Wie kommt Veränderung? Ändert euer Denken, damit ihr beurteilen könnt, ob es Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott sich darüber freut, ob es vollkommen ist. Das ist doch das, was wir im tiefsten innen drin will. Gott gefallen mit unserem Leben. Und ich glaube, wenn wir nicht umdenken, sondern nach dem Prinzip von dieser Welt weiterleben, das ich hier aufgezählt habe, dann werden wir in unserem Leben irgendwann ganz unglücklich werden. Ja, wir können sogar ins Chaos abstürzen. Aber wo wir umdenken, da werden wir das Gute finden, weil Gott das Gute für uns will. Weil er uns dort segnet, wo wir nach ihm leben. Und wir werden das Vollkommene finden. Und Gottes Wege für unser Leben finden. Vergessen wir nicht, wir sind eins mit Jesus geworden. Wir sind mit ihm gestorben. Und wir müssen den Preis für unsere Schuld nicht mehr zahlen. Er hat zahlt. Aber der Preis von der Nachfolge. Aber wir sind auch mit ihm auferstanden. Und was für eine Kraft, was für eine Befreiung erleben wir doch in dieser Auferstehungskraft, mit Jesus dürfen zu leben. Und die kommenden Predigen sollen ein Aufruf sein an uns alle. Gleich ob wir von schwierigen Dingen, von persönlichen Sachen betroffen sind, wie Plan B. Mit schwierigen Situationen oder auch nicht. Es ist ein Aufruf, dass wir lernen umdenken. Dass wir Nachfolger von Jesus sind. Und es ist auch ein Aufruf, zurückzukommen, ins Vertrauen zu Jesus und letztlich das Vertrauen darauf, dass er es gut meint mit mir. Römer 8, Vers 15 noch einmal als Schluss. Was so schön ist. Denn der Geist Gottes führt uns nicht in eine neue Sklaverei. Wenn wir umdenken, kommt nicht etwas, was unverständlich ist für uns, was wir nicht nachvollziehen können. Nein, er macht uns zu Gottes Kinder, steht hier. Deshalb dürfen wir furchtlos und ohne Angst zu Gott kommen und ihn euren Vater nennen. Und sogar sagen, aber lieber Vater, was für ein Geschenk. Was ist doch das für eine freimachende Botschaft, wenn wir uns auf das Evangelium einlassen. Ich möchte noch beten. Und danke, Vater, dass wir von dir einfach geliebt sind. Jeder einzelne von uns, der hier drin ist. Und dass wir in deiner Gegenwart willkommen sind und dass wir auch hier in dieser Gemeinde willkommen sind. Ja, vielleicht völlig überfordert, vielleicht unverstanden mit Sachen, die wir merken, dass sich vielleicht gar nichts verändert und verbessert. Herr, du mutest uns manchmal viel zu. Aber trotzdem dürfen wir wissen, wir sind von dir geliebt, wir sind von dir angenommen, wir sind deiner Kind. Und darum wollen wir uns nach dir ausrichten. Und wir wollen dir danken sagen, dass du uns erlöst hast. Und gib uns eine neue Überzeugung, dass es sich lohnt, dir nachher zu folgen. Dass es sich lohnt, deinen Weg zu gehen. Jeder einzelne von uns. Dein Wort sieht uns, du hast uns zu dir gezogen, aus lauter Liebe, aus lauter Güte. Gib uns die Heilige Geist, die unser Herzen ausfüllt und von Herzen dir nachher folgt. Wir wollen unser Leben heute Morgen ganz dir neu anvertrauen und sagen, du darfst mich führen, du darfst mir reinreden. Ich möchte mit meinem Leben ein Licht sein in dieser Welt. Ich möchte für dich strahlen. Und danke, wo wir uns auf dich einlassen, ist nie noch schöner als in deiner Gegenwart. Das kann uns niemand das bieten, als das, was du uns gibst, wenn wir mit unserem Herzen, mit unseren Gedanken bei dir sind. Füll uns heute Morgen neu aus und zeig uns das, dass es mehr gibt. Und dass nicht die Sachen von dieser Welt uns prägen, wo wir meinen, das ist wichtig, sondern dass dein Herz uns berührt und in deine Gegenwart zieht. Amen.